Der Salzburger Popcast. Pop- und Rockgeschichten aus Salzburg und dem Rest der Welt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Salzburger Popcast. Ich begrüße euch heute Robert Innerhofer, das bin ich, gemeinsam mit den geschätzten Kollegen aus dessen Kulturredaktion Bernhard Flier.
Ali Ali.
Clemens Panagel.
1, 2, 3, 4.
Und Florian Oberhummer.
Rave on, baby.
Ja, unsere Begrüßungsworte verraten eh schon, um was es heute gehen wird. Die elektronische Musik schauen wir uns heute ein bisschen genauer an. Denn dieser Tage wird im großen Festspielhaus die deutsche Elektronik-Kultband Kraftwerk ein Konzert geben. Für uns also ein schöner Anlass, um der Elektronik, um uns die elektronische Musik mal zur Brust zu nehmen. Und zwar international als auch regional schauen wir uns das an. Und zudem wollen wir vielleicht auch ein wenig über das Festspielhaus als Konzerthalle abseits der Klassik sprechen. Und um gleich voll reinzustarten, meine Frage zu Beginn: Was ist denn das Faszinosum an der Band Kraftwerk? Was ist das Faszinierende für euch an dieser Band, die ja eine der einflussreichsten der Musikgeschichte ist? Wer auch immer das Wort haben will, 3, 2, 1.
Die Frage kann nur der Kollege in dem neongelben Rave-Hoodie beantworten, glaube ich. Genau.
Ja, ich habe leider nichts Besseres und Passenderes gefunden. Es sind auch schon einige Jahre vergangen, seit ich das letzte Mal wieder angehabt habe, das sieht man, aber es verkörpert den Spirit der elektronischen Musik und vor allem jener in den Clubs. Die Faszination von Kraftwerk, das ist, lässt sich am besten mit den Kinderaugen beschreiben, wenn der Papa die CD-Computerwelt reintut, manchmal auch die Menschmaschine, und die Kinder ganz leuchtende Augen kriegen und mitsingen und sich freuen. Und wenn er es nicht tut, dann wird es eingefordert mit sehr, sehr harschen Worten, die ich meinen Kindern gar nicht zutrauen würde. Aber diese Musik hat irgendwie ganz, eine eigene Wirkung auf Menschen, die, keine Ahnung, sich schon seit Jahrzehnten mit Musik beschäftigen, aber auch für Kindern, weil sie einfach diese Klangformen irgendwie in so einen ganz einen poppigen, einprägsamen Stil irgendwie vereinen und diese ganzen Synthi-Farben, die so diese Synthesizer zustande bringen, im Grunde genommen auf 3-4 Minuten eigentlich perfekt einfassen.
Farben, danke Flo, müssen wir einmal noch unterstreichen, den farbigen Pullover, den du trägst. Neon, es ist gelb.
Es ist Neonlicht.
Es ist Neonlicht, stimmt.
Und wenn wir nachdenken, ein Rave ist die Stadt aus Licht.
Ein Rave-Pullover.
Ein Rave-Pullover aus den schönen 1990er Jahren.
Und der passt fast.
Hochzeit und der ersten Rave-Generation.
Noch ganz genau.
Ich sage mal, er hat sich inzwischen, ich habe mir glaube ich...
Er passt wie angegossen, könnte man sagen.
Das ist böse.
Ja, der Dreadboard war natürlich noch nicht erfunden, als ich diesen Pullover gekauft habe. Aber ich habe mir gedacht, ein bisschen Farbe kann nicht schaden, weil ja, wenn wir da so an die Love Parades der 90er Jahre denken, ja doch die Farben immer eine Rolle auch gespielt haben.
Wunderbar, Flo. Deine Kinder sind also auch große Kraftwerk-Fans, hast du uns schon verraten. Bernhard, Clemens.
Ich find interessant, was der Flo sagt bezüglich der Kinder. Kraftwerk begleitet mich tatsächlich ja fast mein ganzes Erwachsenen-Musikhörerleben. Also ich bin alt genug, dass ich... nicht alt genug, dass ich die Anfänge mitgekriegt habe, aber die waren eigentlich dann immer schon da, ab den 80er Jahren, als ich Musik hören begann. Und was der Flo sagt mit den Kindern, passt so super, weil Kraftwerk so eine interessante Analogität, oder wie man das beschreiben wird, hat. Das ist elektronische Musik, die aus Maschinen kommt, die aber in manchen Momenten eine Art von Wärme und von für mich manchmal so eine melancholische Wärme ausstreut, die mich immer fasziniert hat. Also ich will wirklich sagen, ich bin sicher kein, im Gegensatz zum Flo, der da viel eher in diesem elektronischen Genre beheimatet ist, niemand, der das so intensiv für sich gewinnen konnte. Wir haben die Sachen mehr gestreift als wie so eingeschlagen, aber Kraftwerk ist also sie immer faszinierend. Und vielleicht auch aus diesem historischen Grund, dass man irgendwann mal feststellt, dass eigentlich alle bei Kraftwerk abgeschrieben haben oder dass das so die Urquelle von dem ist. Ja.
Das stimmt.
Also das stimmt. Clemens ist ja kein ausgesprochener Elektroniker sozusagen in seinem Zugang zur Musik hören, aber ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, wenn du...
Nachdem ich halt nur ein biederes Musikologenhemd anhabe, möchte ich ein bisschen vielleicht eine kuratorische Perspektive ins Spiel bringen.
Nein, aber das ist auch gerade so eine sehr, ein biederes Äußeres passt da auch durchaus
das stimmt,
zu Kraftwerk, ja, möchte ich mal sagen. Ja, also stimmt. Die Raver-Pullover sucht man bei Kraftwerk eigentlich
das stimmt, eher falsch. Auch das Rockstar-Outfit, sondern sie verschwinden ja sozusagen ja hinter einer Uniform auch immer. Aber mich fasziniert eigentlich an Kraftwerk am meisten so dieses Wechselspiel zwischen Futurismus und doch wieder Vergangenheit und Nostalgie. Es ist eine Gruppe, ich weiß gar nicht, ob man es Band nennen kann, die extrem weit in die Zukunft geblickt hat, der vielleicht nachher noch ein paar Zitate ausgraben aus dieser Zeit, was da in der Welt so los war an Digitalität und was sie vorausgeahnt haben. Und dann ist das irgendwann in eine doch Musealität eigentlich gekippt, die sie auch selber betrieben haben, indem sie in Museen sich als Gesamtkunstwerk präsentiert haben. Und jetzt spielen sie im großen Festspielhaus, dem Tempel der Klassik, als Band, die ja fast 6 Jahrzehnte sozusagen unterwegs ist.
1970 in Düsseldorf gegründet von Ralf Hütter und Florian Schneider. Und der Florian Schneider, einer von den beiden Gründungsmitgliedern, ist 2020 verstorben. Also der Ralf Hütter ist nach wie vor die treibende Kraft jetzt hinter den Konzerten. Krautrock, so haben sie begonnen. Die ersten Jahre, ehe sie dann eben mit, ich glaube, Autobahn 1974 war das erste Elektropop-Album dann, wo dann die Wende sozusagen passiert ist.
Aber auch noch aus dem Geist des Krautrock mit unfassbarer Länge, die sie nachher nicht mehr eigentlich so weitergeführt und haben.
Dann kann man eigentlich sagen, dann ist eigentlich vielleicht das genau vor 50 Jahren erschienene, 1975 erschienene Radioaktivität, das erste sozusagen ausschließlich Elektronikalbum ferner, das mich ja immer am meisten fasziniert hat. Das ist mit Abstand mein liebstes Kraftwerk-Album, wo ich am meisten Zugang dazu gefunden habe. Und das, was ihr natürlich auch schon angeschnitten habt, das Spannende bei Kraftwerk ist eben nicht nur, dass sie sozusagen elektronische Musik im Sound weiterentwickelt haben, sondern auch immer oder gern die Technik als Thema genommen haben. Mhm. Die Beschäftigung mit der Wechselwirkung Mensch und Maschine, Technik, Abhängigkeiten, die es gibt. Und gerade im Album Radioaktivität sozusagen wird das auf die Spitze getrieben, ein Konzeptalbum zum Thema Energie. Also wenn jemand eine Idee hätte für ein Konzeptalbum zum Thema Energie, braucht er nicht machen, gibt schon seit 50 Jahren.
Historischen Hinweis noch, auf dem Original Radioactivity is good for you and me, glaube ich, wenn es heißt, und nach Fukushima haben sie das dann tatsächlich umgedreht und das es gibt dann die jetzt mittlerweile die Fukushima-Version dieses Liedes, wo es nicht mehr das Preisen der technischen Errungenschaften ist, sondern durchaus ein kritischer Blick darauf. Aber das ist, was du sagst, Robert, das ist schon, finde ich, ein faszinierendes Teil bei dieser Band, dass es immer die Mittel waren, mit denen die Band gearbeitet hat, was man mit den Mitteln machen kann, wie man auf diese Mitteln reagiert, und die waren immer gleichzeitig sehr oft Thema dessen, was verhandelt wurde. Also das gilt ja für Transeuropa Express, das gilt natürlich für Mensch-Maschine, es gilt für Computerwelt, also das war schon genau wie der Robert, wie der Clemens vorher gesagt hat, dieses zum einen ein bisschen diese Vergangenheit, auch das Nostalgische, wenn man sich die Autobahn jetzt anhört, das ist ja tatsächlich so eine nostalgische Erinnerung, und der Blick nach vorne, das war, was diese Band immer massiv geprägt hat und ausgezeichnet hat. Was wahrscheinlich auch das Faszinierende, weil das muss man vielleicht gar nicht mitkriegen, aber man spürt es irgendwie, dass das so ist.
Ja. Und das ist ja zum Beispiel gerade, wenn du von Computerwelt sprichst, ich glaube, die Menschmaschine war 1978, Computerwelt dann 1981, Ende des Jahres 1982 oder Anfang 1983 hat dann das Time Magazin, das bisher immer eine Person of the Year gekürt wurde, hat erstmals eine Machine of the Year gekürt. Der Heimcomputer wurde die Person des Jahres sozusagen. Mhm. Und ich habe mich einmal damit beschäftigt in einer Serie in den SN, wo jeder von uns sich ein bestimmtes Jahr und vorgenommen hat und herausgefunden hat, was damals die Welt bewegte. Und ich habe damals einen aus der Retrospektive sehr lustigen Artikel vom Kollegen Franz Meierhofer gefunden, der über die Tagung des Club of Rome in Salzburg 1982 geschrieben hat. Das würde ich vielleicht sogar ganz gern kurz vorlesen, weil es einfach aus unserer Sicht sehr lustig ist, was damals Zukunftsszenario war und was für uns eigentlich heute eigentlich selbstverständlich oder fast schon wieder süß ist sozusagen. Für unseren Chefklassiker Florian O. war da auch ein Satz drin, da steht, dabei ist es heute schon möglich, 1982 wohlgemerkt, sämtliche Wagner-Opern auf einen Chip zu speichern. Und wenn man will, kann man sich in absehbarer Zeit die Partituren dazu speichern lassen, die man beim Hören der Musik auf dem häuslichen Fernsehschirm wird umblättern können. Der Heimcomputer als heimlicher Beherrscher des Familienlebens wird ferner eines Tages dem Mann ermöglichen, seine Arbeit zu Hause zu erledigen, die Zahlungen durch Abrufen der Kontoauszüge von der Bankzentrale zu erledigen. Die Frau des Hauses wird im Supermarkt via Computer die Regale abklappern und elektronisch einkaufen. Fort mit diesem Tratsch beim Kreisler und in der Trafik.
Danke, Franz Meyer.
Danke, Franz Meyer. Auch für die geschlechterspezifische Zuordnung. Wahrscheinlich hat er das der Eva Neider, die dazu mal seine Sekretärin war, diktiert, wenn ich mich an diese Zeiten erinnern kann.
Aber so spannend eigentlich, wie das in der Musik schon 3 Jahre vorher eigentlich alles angesprochen war. Nicht? Ich sitze an meinem Computer hier und programmiere die Zukunft, wie
er
heißt.
Ja, es ist wirklich faszinierend, was in die 70er oder frühen 70er teilweise schon vorweggenommen wurde. Da. Eben die eigentliche Entwicklung von dem Ganzen hat erst in die 80er eingeschlagen, aber immer wieder faszinierend, wie früh manche schon dran waren.
Ja, wahrscheinlich ist es, und das ist wahrscheinlich das, wird, frage ich dann den Flo, wie er das dann einschätzt, als genauerer Beobachter, aber wahrscheinlich ist das ja auch das, warum wir jetzt immer noch faszinierter irgendwie im Dezember dann alle gemeinsam zum Kraftwerkkonzert gehen, weil das halt Pioniere waren, weil die halt ihrer Zeit, also das war halt tatsächlich Kunst, ja, das war nicht das Nachgemachte der 80er Jahre, wo dann halt das aufgegriffen wurde, sondern Kunst im Sinne von was Neues, komplett Neues zu kreieren aus den Mitteln, die da sind. Da waren die halt sehr, sehr weit vorne dabei. Keine Ahnung, in der gleichen Zeit dann ungefähr Harlem, die ersten Rapper oder keine Ahnung, wie hat man die Cool Herc oder Afrika Bambaataa, die halt in Wirklichkeit die sind, von denen man reden muss, wenn man von Hip-Hop-Kultur spricht. So ist es bei Kraftwerk, einfach diese Pionierleistung. Gab ja auch ein paar andere. Selbst möchte jetzt schon betonen, auch in Oberösterreich zum Beispiel, diese ganze Szene rund um die Ars Electronica, die sich in der gleichen Zeit gegründet hat mit dem sogenannten elektronischen Försterhaus. Ella Gregg als Beispiel, die eine elektronische Messe gemacht haben als erstes. Also da gab es so Pioniere und dann ist es halt irgendwann, ist es halt Mainstream geworden und irgendwann taucht dann plötzlich Kraftwerk in wahnsinnig viel Songs als Sample auf. Ja. Das ist die.
Aber rein, um sich mal wirklich rein zu versetzen in eine Zeit, wo Sachen wirklich zum ersten Mal waren, wo zum ersten Mal was so geklungen hat, das ist einfach geil, finde ich. Weil, wenn man sich nachher überlegt, das Feld der Elektronik, das ist jetzt und generell der populären Musik so breit, so groß, alle Pfade sind ausgetreten. Sich vorzustellen, es gab mal eine Zeit, wo man zum ersten Mal so einen Sound gehört hat und sich wahrscheinlich gedacht hat, WTF oder
Geleck,
gibt's ja nicht. Also das ist einfach das Faszinierende wirklich. Zum ersten Mal so Platten von Kraftwerk in die 70er zu hören. Also wir waren noch nicht auf der Welt.
Spannende Frage aber auch, wenn man jetzt die gegenwärtige Tour, Flo, du verfolgst das ja. Du kennst schon sämtliche Mitschnitte, glaube ich, auf YouTube.
Wir haben ein bisschen Angst, dass er ihm alles erzählt, wenn wir im Konzert drin sitzen, was uns bevorsteht.
Was macht die Faszination, glaubst du, heute aus? Ich glaube, es sind ausverkaufte Konzerte, wohin sie kommen, nach wie vor, auch wenn, anders als in der Klassik, wenn wir im Sommer in die Kollegienkirche zu einem Konzert der elektronischen Musik gehen, sehen wir Soundregisseure, die versuchen mit Originalklangtechnik, mit alten Apparaten, diesen Sound, den der Komponist vorgab, zu rekreieren. Kraftwerk, glaube ich, spielen mit Software, oder? Ja. Was macht die Faszination heute aus für dich?
Naja, es ist das Gleiche wie bei Bob Dylan oder Wolfgang Ambros. Man hört einen brüchigen Ralf Hütter mit gefühlt 95 Jahren, naja, ist ein bisschen jünger, aber der versucht, Model noch zu singen, irgendwie in einer eigentlich sehr wohlfühlenden Mittellage und so wie der Wolfgang Ambros. Ja, da singt es natürlich nicht mehr, aber es, oder auch, keine Ahnung, Bob Dylan oder wen man da jetzt irgendwie nehmen will, auch aus diesen Generationen, aber man will sich nochmal dran erinnern, also aus den Social Media Feedback der bisherigen Tour hört man raus, dass da natürlich sehr viele Zeitzeugen dabei sind, die wirklich irgendwie das miterlebt haben, und dass aber ganz viele Junge natürlich das sich auch anschauen wollen, wohl wissend, dass man auch den Herrn Hütter nicht mehr, wenn der Herr Schneider schon unter der Erde liegt, auch den Herrn Hütter nicht mehr ewig hören wird. Ich habe ja letztes Jahr das Glück gehabt, dass ich da ein Interview mit dem Karl Bartos, also mit einem, der zumindest von 1975 bis 1990 15 Jahre lang in der ganz, ganz, wie soll man sagen, ja, maßgeblichen, wesentlichen Schaffenszeit von Kraftwerk dabei war und jetzt natürlich nicht mehr. Das ist wie bei David Gilmour und Roger Waters, das wird man wahrscheinlich auch nicht mehr kitten können. Das ist halt bei solchen Bands im Laufe der Jahrzehnte so. Aber Es ist ganz klar, jeder von denen macht noch was. Jeder macht noch sein Süppchen. Der Bartos macht Filmmusik, hat jetzt ein 25 Jahre altes Soloalbum wieder aufgelegt. Also sie versuchen alle immer noch irgendwie über die Musik sich jung zu halten. Und die da reingehen, also das werden wir sicher erleben bei Kraftwerk, da sind sicher auch 70, 80-Jährige drinnen, die das wirklich damals live erlebt haben, als 20-Jährige die Autobahn gehabt haben oder die Mensch-Maschine. Das wird schon sehr spannend sein. Und was ich nur von vielen Bekannten auch höre, du warst ja damals auch 2014, Bernhard, im Burgtheater, als sie da im Burgtheater diesen Katalog gespielt haben, sehr viele elektronische Produzenten aus meiner Generation wollen natürlich das, genauso wie ich das als Keyboard-Spieler oder Synthesizer-Junkie irgendwie sozusagen, wollen wir noch einmal das sehen vom Original, weil das ist halt wie, man auch die Stones.
So ist es.
Das ist im Grunde genommen eine Generation. Also ich meine, Kraftwerk ist nicht so weit weg von Dylan. Die sind vielleicht irgendwie 7, 8 Jahre nach den Stones gekommen. Noch. Das ist schon die allererste auch Popzeit in einem gewissen Ort. Und vor aber noch, also die sind da irgendwo zwischendrin so unter den Dinosauriern der Popmusik.
Es ist ja tatsächlich so, dass ich habe ja die 70-Jährigen und 75-Jährigen gesehen, also eigentlich viermal oder fünfmal mittlerweile, wenn ich mich recht erinnere, weil ich habe heute nur nachgeschaut, der Clemens hat intelligente Sachen recherchiert, ich habe nur meine anekdotischen Sachen recherchiert, ich habe ja Kraftwerk schon 2011 im Posthof mal gesehen, wo man hingefahren ist, genau mit dem Ansatz, den der Flo hat gesagt, das muss ich mir noch einmal anschauen. Und im Burgtheater dann bei diesem 3D-Katalog war ja, glaube ich, eigentlich waren das 5 Tage, wenn ich mich recht erinnere, ich bin dann die Tage 4 und 5 nicht mehr hingegangen, da saß ich 3 Tage lang immer neben den gleichen Leuten, die sich das einfach diesen Katalog angeschaut haben.
Abo-Publikum.
Abo-Publikum im Burgtheater. Und die waren einiges, ich bin jetzt schon der Älteste hier in dieser Runde, aber die waren schon einiges älter als ich. Das ist genau wie der Flo sagt, man wird, also abgesehen von der Qualität dessen, was man sieht oder der Qualität dessen, für das Kraftwerk steht, ist es halt auch viel mit, hat das natürlich ein bisschen was mit Nostalgie zu tun und dass man es jetzt einfach nur mehr anschauen kann.
Dafür so auch sprechen ja auch die Visuals zum Beispiel. Ja, diese Visuals sind ja, die bringen ja diese C64, 80er Jahre Nostalgie so ein bisschen
Gesamtkunstwerk.
Ja, das ist ja im Grunde genommen, die machen jetzt auch nicht irgendwelche neuen Visuals, wo sie versuchen, am Stand der Zeit zu sein oder sozusagen da wieder irgendwie maßgeblich zu sein, sondern die bringen jetzt eigentlich seit 15, 20 Jahren in diesem Ort Retro-Shows bringen sind einfach was heißt sie, also Ralf Hütter und 3 andere, aber die sind natürlich nicht die Kraftwerk von 1977, aber einer ist noch dabei.
Es könnte auch Roboter sein, wäre egal, haben sie auch mal gemacht, dass sie von Roboter vertreten haben lassen.
Es ist inzwischen Kunst, damals war es Pop und jeder will den Pop hinter diesem Kunstwerk, Kraftwerk nochmal erleben.
Es ist wie Stones. Wie der Flo das richtig sagt, die Stones gehen ja nächstes Jahr offensichtlich auch wieder auf Tournee und natürlich wird das alles voll sein, natürlich sind das keine Leute, die dort erwarten, dass sie jetzt die große Zeitgenossenschaft erleben, sondern die wollen halt idealerweise Brown Sugar hören oder was auch immer und schön.
Aber eine spannende Analogie auch, finde ich, zu den Stones, während sie bei den Rolling Stones mit jeder neuen Tour die Frage nach Sex, Drugs, Rock'n'Roll wieder anders stellt, stellt sie, finde ich, bei Kraftwerk die Frage nach der Balance Mensch-Maschine komplett anders. Sie kehren 2025 zurück in eine Welt, wo ich mir einen Kraftwerk-Song jederzeit von einer der Song-KIs produzieren lassen könnte. Sozusagen, es wäre in einer Minute möglich, im Stil, im Sound, im Text von Kraftwerk mir etwas ausspucken zu lassen. Das heißt, die Zukunft, die Sie einst besungen haben, ist mittlerweile Gegenwart. Trotzdem zählt bei Ihnen dann doch wieder. Am Ende dreht sich das jetzt um, der Mensch zählt wieder.
Ja. Und am Ende hätte die KI natürlich auch nur sich bedient bei dem, was Kraftwerk vorher schon selbst geschaffen
haben. Richtig. Vielleicht ist das, wir haben das am Anfang schon gesagt, das, was so mitschwingt, die Tatsache, dass wir wissen, das ist zwar technoide Musik, aber die ist handgemacht.
Ja, genau, das ist der große Punkt, den muss man, glaube ich, auch nochmal zum Verständnis sagen. Also Adapatos hat das mir gegenüber dann nochmal präzisiert, weil das habe ich so auch nicht im Kopf gehabt. Es kommt aus dem Jazz, aus der improvisierten Musik, eigentlich aus dem, der Krautrock ist ja auch aus meiner Sicht sozusagen eine Jazzform, eine Form, die aus dem Improvisierten gekommen ist, irgendwie, wenn man sich die ganzen frühen deutschen 70er Jahre Bands dieses Stils anhört. Und ich habe gesagt, das klingt so unglaublich konstruiert. Ich meine, es geht ja da um Architekten, um Architekturstudenten, Hütter und Schneider, die aus einer Architektenfamilie kommen, die eigentlich und total eigentlich auch so deutsche Wertarbeit irgendwie verkörpern. Und der Pater hat gesagt, es ist damals alles improvisiert worden und dann haben sie sozusagen die wichtigsten Teile rausgeschnitten und haben dann versucht, daraus eine Essenz zu konstruieren. Aber zu glauben, dass die, so wie der elektronische Produzent heute, sie irgendwie hingehen, sie haben ja auch ihr eigenes Studio, das Klingklangstudio in Düsseldorf, was damals, glaube ich, auch eine ziemliche Innovation war. Ich kenne nicht viele Bands aus der Zeit, die ihr eigenes Studio sich aufgebaut haben irgendwie und in dem Tage, also jeden Tag 8 Stunden lang versucht haben, wie der Fließbandarbeiter, im wertfreien Sinne, an ihrer Musik zu feilen und an Musik zu schrauben. Ein bisschen auch, ne?
Und zwischendurch Radfahren zu gehen,
damit ich das
wenigstens irgendwie kurz erwähnen kann.
Das ist natürlich
meine Faszination
an Kraftwerk.
Daran liegt, dass Ralf Hütter ein extrem Radfahrer ist und mir dann auch unter Welt dieses wunderbare Tour de France Album geschenkt hat, das wahrscheinlich wie keines, und weil wir vorher schon von Form und Inhalt geredet haben, vielleicht nicht das Großwerk von in der Kraftwerkschen Werkbiografie ist, aber das wie kaum was anderes einfängt, ein Gefühl von Radfahren und ein Gefühl dieser Tour de France. Das ist tatsächlich faszinierend, wenn man selbst irgendwie Rad fährt, wie akkurat die es schaffen, das Gefühl oder die Bewegung des Radfahrens da auf 2 LPs hinzukriegen.
Also eignet sich ja gut, das Album Tour de France zum Hören, wenn man selber auf dem...
Das kommt darauf an, in welcher Frequenz und welchen Trainingsintensität man fährt, aber für lange Ausfahrten eignet sie sich bestens.
Mhm. Es gab ja vor wenigen Wochen, eine Auktion aus dem Nachlass vom Florian Schneider, da wurde das Rennrad aus dem Video, wenn ich mich jetzt nicht vertue, zu Tour de France um knapp $60,000 versteigert.
Ich weiß leider nicht. Der Flo, glaube ich, sagte, dass das Radfahren die Band zerrissen hat.
Band zerrissen hat zumindest Herr Bartos mir so gesagt. Er hat gesagt, der Schneider und der Hütter sind da in den, glaube ich, schon in den Aufnahmen, das muss dann so eigentlich schon 82 gewesen sein, 82, 83, wo sie sich schon für Techno-Pop dann das Folgealbum von Computerwelt sozusagen dann schon in den Arbeiten waren. Und er hat gesagt, die sind vom Rennradfahren ins Studio gekommen und waren so ausgelaugt, so energetisch nicht mehr zu gebrauchen und auch kreativ nicht mehr. Und also eher, ich meine, natürlich ist es, glaube ich, der Roger Waters würde mir auch sagen können, warum David Gilmour der Grund für den Bruch der Band ist. Aber das ist ja immer nur eine Wahrheit. Der Herr Hütter spricht ja nicht mit den Medien. Deswegen sagt mir der Herr Bartos, ich muss ihm das glauben oder ich kann das eigentlich nur zitieren. Er hat gesagt, die sind vom Rennrad und zurückgekommen, waren so fertig, dass wir eigentlich nicht mehr bereit für Kunst waren, was eigentlich auch ein sehr, sehr interessanter Punkt ist, wenn man immer dieses Vorsprung durch Technik und Bewegung und Maschine, aber wenn der Mensch zur Maschine wird, durchs Rennradfahren, dann ist er offenbar nicht mehr bereit.
Aber das ist ja aus journalistischer Sicht das Traurige und aus Sicht auf Kraftwerk das, wie ich finde, Faszinierende, dass Ralf Hütter, glaube ich, in den letzten 25 oder 30 Jahren, glaube ich, 2 Interviews gegeben hat und da ging es um Radfahren. Also da ging es nicht um Kraftwerk. Er spricht eigentlich nicht über die Band, er spricht nicht, was sie sind. Sie wollen tatsächlich, um nochmal Clemens mit Mensch-Maschine, die wollen tatsächlich hinter dem verschwinden. Das finde ich schon sehr faszinierend. Also das finde ich auch eine super Haltung. Wir haben es versucht, ein Interview anzufragen. Bis jetzt gibt es noch keine Antwort, was Salzburg betrifft, aber ich glaube, die Chancen sind eher gering.
Das ist eigentlich fast ein dillenhafter Zugang sozusagen. dieser. Ja, der Dylan gibt ja auch nicht gerne Interviews, und er zieht sich ganz gerne und erklärt sich selber.
Hinter dem Werk als ziemlich intelligente Idee für diese riesigen Großmeister. Was sollten sie denn auch erklären? Die haben eh was geschaffen, was bleibt. Also,
was man zur Popularität vielleicht nur dazu sagen kann von Kraftwerk ist einfach das, dass sie eben nicht nur die Produzenten von neuartigen Klangwelten waren, sondern auch Hit-Produzenten. Das spielt natürlich maßgeblich eine Rolle, weil sonst hätte die Band natürlich nicht nach wie vor, glaube ich, also diese Nachhaltigkeit gehabt. Das Model zum Beispiel. Ich glaube, ein Song, den jeder kennt. Ja, ja. Und ohne diese Ohrwürmer bist du als Band halt auch gleich einmal wieder weg.
Wir sind die Roboter, die sind
genau.
auch Computerliebe,
die Radioaktivität, der Titelsong. Dieses Riff, wenn man so will, dieses.
Gibt es hunderte. Die Computerliebe, die ja dann von Coldplay auch für Talk verwendet worden ist, also in einem komplett anderen Klangkontext, sozusagen im frühen Indie-Gitarrenrock der frühen 2000er Jahre. Und aber immer noch die schönste Wirkung, wenn man es dann vergleicht, immer noch in diesem Synthi, diesem warmen, in sich ausbalancierten Synthi-Flächen-Kontext sozusagen entwickelt. Ein melancholisches Lied über jemand, der ich sitze ganz allein, starr auf den Fernsehschirm. Also praktisch eigentlich die Welt, die in Japan zum Beispiel jetzt schon Gegenwart ist, wo Menschen jahrelang keine anderen Menschen treffen und nur mehr mit sich allein in der Wohnung irgendwie hausen, das haben die heute 1981. Ja, da gibt es so verschiedene Trends in
wirklich?
Japan.
Ja, ja. Vor ein paar Jahren hat die New York Times, ja, ich habe es sicher gelesen, auch Kraftwerk mal als die Beatles der elektronischen Tanzmusik bezeichnet und das trifft es auch ganz gut. Also das zeigt schon, was da für ein Einfluss passiert
eben, ist. Nicht nur Coldplay natürlich, Afrika Bambaataa, der sozusagen Tanzeuropa Express als Planet Rock dann in den Hip-Hop überführt hat. Auch die goldenen drei des Detroit-Techno, um dann sozusagen auch ein bisschen schon die Rutsche zu den kommenden Genres auch zu legen. Also Kevin Saunderson, Derek May und John Atkins, die mehr oder weniger den Techno in Detroit in den frühen 80er Jahren erfunden haben, noch lang vor Berlin und Frankfurt, die haben sich immer auf Kraftwerk bezogen, was ja nicht ganz uninteressant sein, weil so ganz allein sind Kraftwerk ja auch nicht gewesen. Es hat bitte einen Jean-Michel Jarre gegeben in Frankreich, der mit Oxygen auch schon Ende der 70er Jahre einen Superhit gelandet hat und ein Album nach dem anderen rausgehaut hat, aber sie haben sich dezidiert auf Kraftwerk bezogen in ihren ersten elektronischen Tracks.
Und man darf ja hier auch nicht vergessen, dass ja hier die E-Musik, die zeitgenössische Musik in den 60er Jahren da eine ganz große Vorreiterrolle gehabt hat in den 70er Jahren. Ihr kam dann Ende 70er in Paris.
Okay. Stockhausen.
Elektroakustische Experimente waren ja eigentlich nicht allein eine Domäne der Popmusik, sondern da ist ja ganz viel passiert, auch in Stilen, die dann natürlich nicht in der Hitparade gelandet sind, sondern halt eher in Expertenkreisen verblieben sind.
Ja, und weil da die auch die Studios gehabt haben. Also ich glaube, das ist ja auch da, wie soll man sagen, deswegen haben Kraftwerk auch so visionär gearbeitet mit einem eigenen Studio. Die haben nicht gewartet, bis da irgendein Produzent kommt, irgendwie bei halt Gitarrenrockbands dieser Zeit, wo dann halt irgendein Produzent die unter seine Fichte genommen hat und ihnen auch bis ins Klangang geprägt hat und ein bisschen raufgeprägt hat, sondern sie haben immer alles in der eigenen und das Studio, das hat sie ja mit dem IRCAM-Studio sozusagen auch mit diesen Studios der neuen Musik, wo natürlich einfach die Rundfunkanstalten damals, glaube ich, die große Möglichkeit gehabt haben, dass man da auch mit diesen riesigen elektronischen Klangerzeugern arbeiten kann.
Kann ich mal da als total Dummy noch von IRCAM-Studios?
Das war in Paris ein bedeutendes Studio für elektroakustische Musik, muss man es, glaube ich, fast
ist
sagen.
Ist es bis heute von Pierre Boulez mit begründet und geleitet. Eben der gesagt hat, er möchte eben die Elektronik nicht dem Kommerz überlassen, sondern es ist eigentlich nicht sozusagen kompositorisch wissenschaftlich erforscht. Es braucht neue Umgebungen, neue Labore, in denen man die Möglichkeiten der elektronischen oder der elektroakustischen Musik auch vor allem für die zeitgenössische Musik erforschen und beackern kann. Mhm.
Und da würde ich, wenn das jetzt irgendwie gerade so ein bisschen der Moment wäre, wo man auch die Rutsche ein bisschen nach Salzburg legen könnte, weil es hat in den 60er Jahren auch einen Salzburger gegeben, der da ganz ein Vorreiter war, ein bisschen fast, wie soll man sagen, nicht verborgen, aber noch immer nicht ganz entdeckt. Ich habe geschaut, wo ist da in den Salzburger Nachrichten immer irgendwas über den Schatten, habe nicht viel gefunden. Dieter Feichtner, gebürtiger Innsbrucker, aber eigentlich ein Salzburger, weil er ziemlich bald in der Kindheit nach Salzburg gekommen ist, der hat mehr oder weniger, um das kurz zu machen, in den 60er Jahren, glaube ich, als vielleicht als einer der ersten Salzburger, als erster Salzburger, einen Moog-Synthesizer, einen dieser legendären Moog-Synthesizer, die den Klang ja vorgebracht haben, in Salzburg besessen und hat da mit einem Techniker da so daran gearbeitet und wurde zu einem, ja, wie soll man sagen, zu einem der maßgeblichen Salzburger Importe. Der hat mit Jazzern wie Barry Phillips, John Sermon auf ECM legendäre, völlig abgetrippte Alben aufgenommen in den 70er Jahren. Kann man sagen, fast so was wie der kleine Bruder von Joe Zawinul, auch wenn man das im Jazz betrifft. Und der hat wirklich Zeit seines Lebens, er ist leider dann 99 sehr früh aufgrund seines exzessiven Lebensstils verstorben, hat der wirklich da ganz, ganz visionär auch gearbeitet. Unter dem Radar, also der hat sozusagen im elterlichen Haus in Mülln, hat der da mehr oder weniger sowas wie ein offenes Haus geführt, wo von Markus Hinterhäuser abwärts alles irgendwie was Rang und Namen gehabt hat in dieser Generation, an Musikern hingegangen ist, gejammt hat, Session gemacht hat und ja, wie gesagt, diese schrägen Klangwelten, dieses Salzburger ist irgendwie da einfach miterlebt hat. Der hat dann mit Gulda noch, gibt es offenbar die Anekdote, der hat mit Gulda im Dom, glaube ich, hat er gespielt, oder? Und der Erzbischof hat sich dann aufgeregt, dass so ein süßlicher Geruch sozusagen nach diesem Konzert.
Weihrauch.
Ich bin Katholik, natürlich kann es nur Weihrauch gewesen sein.
Weil du Joe Zawinul erwähnt hast, ich glaube, der Melody Maker hat einmal über Feichtner geschrieben, er erfindet Klanglandschaften, von denen Joe Zawinul nur träumen kann.
Eine ganz wichtige Person, die völlig, also auch für uns sozusagen, ich meine, ich bin eigentlich auf Dieter Feichtner gestoßen, weil bei uns in der Musikwissenschaft im Dezember 99 irgendwer dann kommt und sagt, der Feichtner ist tot. Ich habe gesagt, wer? Der Dieter Feichtner. Und dann hat man sich so damit beschäftigt. Und der muss aber in den so 70er Jahren muss der sowas gewesen sein, wie so ein Magnet für alle kreativen Musiker, die da ein bisschen so aus dem klassischen abzwischen. Und die hat bei ihm, es hat offenbar immer auch Weihrauch auch in seinem Haus gegeben, wo immer so Zeitzeugenberichte, die ich inzwischen eingeholt habe in den letzten Jahrzehnten, so Glauben schenken habe. Also ein sehr lebenslustiger Mensch und ein kleines Genie in sich und nach wie vor harrt er auch ein bisschen der Entdeckung. Es gibt kaum Platten, die sozusagen sich mit seinem Werk auseinandersetzen. Irgendwo war mal in einem Bericht die Rede von, es hat man schon wieder irgendeine Kiste mit irgendwelchen Tonbändern von ihm gefunden, die man irgendwo dann auf der Uni in Wien auswertet. Da gibt es inzwischen ein paar, die sich darum bemühen. Aber irgendwie so ein kleiner Mozart mit dem Moog-Synthi und aber mit großer Wirkung eigentlich in der damaligen Zeit.
Stimmt.
Ich wollte jetzt natürlich nicht das Salzburg-Thema schon zu.
Das ist super. Natürlich muss man Salzburg auch besprechen und da gibt es, glaube ich, auch noch viel zu sagen. Aber vielleicht darf ich nur ganz kurz nochmal auf die Pioniere im Elektronik, im Pop eingehen, einfach damit wir es erwähnt haben. Wisst ihr, mir ist es aber wichtig, dass wir fast alles erwähnen. Und den Brian Eno müssen wir natürlich erwähnen, der auch schon in den 70er Jahren da viel gemacht hat. Und damit man sieht, wie unterschiedlich diese elektronische Experimentierphase war, werfe ich jetzt noch die von Bernhard bereits bei der Biopic-Folge erwähnten Elektro-Punker Suicide rein, weil die waren auch total früh, das war auch Mitte der 70er, Ende der 70er, ja. Das war dann eher so die aggressivere, auch total minimalistische elektronische Spielerei und der Brian Eno wiederum hat total die sphärische gemacht und dann eben auch viel zusammengearbeitet mit David Bowie und U2 und so weiter.
Interessant. Weise, weil du die beide erwähnst und ich vorher das Wort verwendet habe, auch so ein bisschen melancholisch.
Ja,
Suicide durchzieht bei aller Aggression eine Art von Melancholie und Brian Eno. Es ist eigentlich lustig, dass man das jetzt so einfällt, dass das bei der Elektronik manchmal so doch ein Aspekt ist, dass das so.
Und man könnte sagen, genau. Sowohl bei Bowie als auch bei U2 und bedeutendsten Platten vielleicht auch mit gearbeitet, oder? Ja, also wenn ich dann die Berlin-Trilogie Berlin-Trilogie von Bowie und natürlich auch U2, die ganzen 90er Jahre Alben sozusagen.
Und Musik erzeugt halt oft Bilder im Kopf und diese Bilder, die elektronische Musik erzeugen kann, können eben besonders eindrücklich sein, finde ich. Ja. Das passt eben zu dem, was der Bernhard jetzt gerade gesagt hat.
Fast ein bisschen orchestral auch ein bisschen.
Es gibt ja auch die direkte Autobahn von Kraftwerk zu David Bowie. Am Album Heroes gibt es ja den Song V2 Schneider oder V2 Schneider.
Hast du das bemerkt, wie er das jetzt die
Autobahn. Der Florian Geil. Schneider gewidmet ist.
Ja, genau.
Ein Großteil, also es war auch die B-Seite der Single Heroes. Und auch David Bowie war mal im großen Festspielhaus. Mhm. Als Gast leider nur. Es war geplant unter Mortier ein Opernprojekt oder es war gewünscht von Gérard Mortier ein Opernprojekt von David Bowie, damals in seiner Outside-Phase, das nie zustande gekommen ist. Er war aber mal zu Gast bei einer Aufführung von Pelléas und Mélisande. Mhm.
Ja, aber bitte, Clemens, du kommst ohne die Anekdote natürlich jetzt nicht. Die Anekdote muss jetzt sein, die darüber immer wieder erzählt wird. Die musst du jetzt natürlich anhängen.
Es gibt die Anekdote, dass Gérard Mortier dann bei David Bowie in seinem New Yorker Domizil oder Büro vorgesprochen habe und David Bowie habe gefragt, okay, geht es um Kunst oder geht es um Geld? Dann habe Gérard Mortier ihm gesagt, was er an Budget übrig hätte. David Bowie habe dann gesagt, ah, okay, es geht um Kunst.
Immer wieder gern gehört, immer wieder gern gehört, die Anekdote.
Nicht bestätigt, aber...
Ja. Aber das ist, wenn wir dann schmeißen wir jetzt auch noch den Lou Reed natürlich rein, der mit der Elektronik zwar ein bisschen wenig, auch ein bisschen was, aber wenig zu tun, der ja auch im Festspielhaus mal gesessen ist und gewartet hat.
Aber er hat gespielt im Festspielhaus, oder?
Nein, im Festspielhaus gespielt hat er nicht. Nein, er war auch dort, ich glaube, das war Flimzeiten, um auch über eine, gemeinsam mit der Laurie Anderson, wenn ich mich recht erinnere, mit seiner Frau, auch um eine Produktion, über eine Produktion zu reden, gibt sogar, glaube ich, Bilder. Aber das führt uns jetzt gerade schon wieder dorthin, wo wir vielleicht erst später hinkommen wollen, nämlich was im Festspielhaus so los war.
Wir könnten das jetzt einschieben und später nochmal auf die Elektronik zurückkommen. Ja. So machen wir das. Das Festspielhaus wurde nämlich, der Salzburger Jazzherbst war, glaube ich, immer wieder dort zu Gast. Und das waren auch die Konzerte, die ich dort gesehen habe, abseits der Klassik. Okay, ich gebe es zu, ich habe mir noch nie ein Klassikkonzert im Festspielhaus angeschaut. Aber dafür Jazzkonzerte. Aber dafür Jazzkonzerte. Und zwar die Didi Bridgewater, den Dave Brubeck, den Wynton Marsalis, alles in den Nullerjahren. Also im Zuge vom Jazzherbst, der glaube ich zwischen 96 und 2012 gewesen ist, waren oft die großen Acts, auch wie Joe Zawinul, im großen Festspielhaus zu hören. Toll auch, mein erstes Konzert nach Corona, mein richtiges war dann Bilderbuch, die auch im großen Festspielhaus mal gespielt haben, im April 2022. Das war, muss ich sagen, für mich persönlich ein sehr schöner Kick-off, rein wieder in eine Normalität sozusagen.
War das das mit dem fürchterlichen Sound?
Den Sound nicht so schlimm gefunden. Also bei mir war der Sound okay.
Gab doch ein
nicht,
Bilderbuch, hast Bilderbuch öfters gespielt im Festspiel? Nein, also einmal haben die ja den grandiosen Fehler gemacht, vor dem Eisernen Vorhang zu spielen. Ne?
Genau.
Also das glaube ich war das. Weil das Festspielhaus ist zwar soundmäßig gut, aber man muss es beherrschen, habe ich einmal gelernt. Wie stimmt das so?
Ja, ich hätte jetzt nichts sagen können, dass es das so grottig gewesen wäre.
Nein,
so
aber das muss man erlebt. Ja jetzt sozusagen in der Rückschau, hat es immer wieder ja wirklich große Konzerte gegeben. Und ich habe dann, wenn wir beim Anekdotischen sind, tatsächlich mich daran erinnert, dass ich 2001 dort auch den Vienna Vista Social Club gesehen habe. Die haben im großen Festspielhaus, ein paar Jahre nachdem das so riesengroß war, also diese alten Kubaner und die alte Kubanerin, die auch dabei war, wahrscheinlich, und da ist wieder, kann man wieder den Weg über ECM irgendwie nehmen, wahrscheinlich auch deshalb im Festspielhaus möglich geworden, weil Harald Dautscher, Lotus Records, Salzburg den Vertrieb für das Label gehabt hat, auf dem der Vienna Vista Social Club vertreten war und vielleicht ist das damals deshalb zustande gekommen. Mhm. Aber es gab schon ein paar, Geuserer hat es ja oft gespielt.
Genau. Du hast schon das Zauberwort erwähnt, dass es möglich war. Es war natürlich in der Geschichte lange Zeit nicht möglich, dass etwas anderes als klassische Konzerte stattfinden. Auch dazu gibt es eine berühmte Salzburger Anekdote, die wiederum mit Jazz zu tun hat. Ich glaube im Jahr 1977 oder 1976, nein, es muss 1977 gewesen sein, hat der Salzburger Jazzpionier Adi Jüstl gemeinsam mit unserem leider im Vorjahr verstorbenen Herausgeber Max Dasch Ella Fitzgerald, die große Dame des Jazzgesangs, nach Salzburg bringen wollen. Er ist nach München gefahren, hat sie gefragt nach einem Konzert, ob sie das machen würde. Ja, sie würde es machen. Er ist nach Salzburg gefahren, ins Festspielbüro, ob das möglich wäre. Nein, das ist nicht möglich. Es kam dann zu der legendären Notlüge, dass Adi Jüstl gesagt hat, na, sie singt nur Gospels, das ist geistliche Musik, und hat dann einen Programmablauf mit lauter Gospelnummern vorgelegt und dann sozusagen wurde es erlaubt, dass da ein geistlicher Liederabend im großen Festspielhaus stattfindet. Der Anekdote nach, sie hat dann aber kein einziges dieser geistlichen Lieder gesungen,
sondern ihre Schwester. Aber alles, was Ella Fitzgerald singt, heilig. Aber das ist super, weil Flo vorher gesagt hat, katholisch, dass das immer wieder in Salzburg ein großes Thema, aber das hat ja auch den Domplatz betroffen immer wieder, wie weit, auch selbst bei der Jedermannbühne, wie weit darf man hinrücken zum Dom und so. Diese Zeiten sind irgendwie Gott sei Dank irgendwie vorbei. Jetzt geht es eigentlich nur darum, ob sich das Festspielhaus wer leisten kann, weil es doch ein teurer Ort ist, was die Einmietung betrifft.
Und ihr habt es ja auch schon ein paar Mal gesagt, der Markus Hinterhäuser, der Intendant der Salzburger Festspiele, hätte immer ganz gern als Wunsch den Nick Cave geholt und das ist...
Ja, der erste Wunsch war, dass er den Leonard Cohen holt.
Ja, Cohen geht sich leider nicht mehr aus. Cohen
geht sich nicht mehr aus, aber das ist auch scheitert durchaus daran, dass wir da wahrscheinlich in einer Preiskategorie von Tickets sind, für die vielleicht mancher noch bei einer Oper bereit ist, vorne zu zahlen, weil ich kann mich nicht mehr erinnern, er hat es trotzdem ausgerechnet, was er Cohen kosten würde, wenn es das im Festspielhaus zu halbwegs auf, damit das auf null ausgeht, machen kannst. Aber da scheitert, glaube ich, da scheitert man vor allem an dem, wie Tourkalender zustande kommen, weil Nick Cave für drei Tage schwierig.
Apropos Tour, bei Nick Cave könnte man noch sagen, dass er nächstes Jahr wieder auf Tour ist und wenn er schon nicht im großen Festspielhaus zu sehen sein wird, dann wieder bei der auch von uns jetzt schon öfter erwähnten wohl besten Location, Open-Air-Location in Österreich, nämlich auf der Burg Klamm im Juni. Hört, kann man den Nick Cave hören, wieder mal.
Ich habe bei der Archiv- und Internetsuche auch Namen wie Otto Walkes oder Andreas Gabalier gefunden. Fürs große Festspiel, Patricia Kaas hat 2017 Kaas,
stimmt,
gespielt.
Stimmt.
Ja. Und ich erzähle jetzt nicht wieder.
Jetzt, Flo verzieht jetzt bei Patricia Kaas sein über diesen gelben Pullover bis jetzt freundliches Gesicht. Ich verstehe es nicht.
Ich wollte jetzt aber rüberköpfeln mit der Steilvorlage. Es gibt auch Künstler, die fast im großen Festspielhaus gespielt haben.
Sie fangen mit einem B an. Das haben wir auch schon ein paar Mal gehabt. Es war der Boss, Bruce Springsteen hätte 97, wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, im Zuge von der Ghost of Tom Joe Tour auch in Salzburg Station machen sollen, aber wurde dann nominiert für einen Oscar für Dead Man Walking, für einen gleichnamigen Film mit Sean Penn.
Und Susan Sarandon,
super Film. Und weil er dann nominiert war, ist die Salzburg-Termin doch wieder abberaumt worden.
Hat aber in Österreich gespielt,
du hast erzählt, Bernhard, du hast ihn dann gesehen in Wien danach bei der Ghost of Tom Joad Tour. Ich habe ihn dann 2 Jahre später auch gesehen, also für die Bobcaster ist alles gut ausgegangen.
Wobei man sagen muss, ich hätte ihn im Nachhinein, wenn ich mich daran erinnere, lieber wahrscheinlich im Festspielhaus gesehen,
ja, das Austria Center.
Einfach dazu, nach wie vor, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch gibt, ein schrecklicher Veranstalter. Der Auftritt war super, ja. Springsteen Solo, aber der Ort ist natürlich eine Katastrophe, während des Festspielhaus natürlich auch von dieser Aura lebt. Ne?
Ja. Und als Bossologe bist du jetzt wahrscheinlich der Einzige, der die Kurve kriegen kann von Springsteen zur Elektronik.
Ja, das ist nicht so schwierig, weil im Zuge, nein, ihr lacht, ihr wisst es auch, jeder gescheite Songwriter oder Songwriterin, bitte um Entschuldigung, die etwas auf sich halten, wird in Zeit ihres Lebens auch mal Experimente wagen und in andere musikalische Territorien vorstoßen. Und so gibt es eigentlich auch von jedem Songwriter, der Großen auch, Elektronik-Album, sei es der Neil Young mit dem Trance von 1981 oder David Bowie, ich habe es ja vorher schon erwähnt, der das sowieso auf mehreren Alben hat, aber sehr zentral auch zum Beispiel Earthling, ein Drum and Bass Album eigentlich von 1997.
Eines seiner besten.
Total geil. Und auch der Bruce hat natürlich experimentiert. Und ich sage jetzt nur Streets of Philadelphia, einer von seinen großen Hits. Ja, ist ein Hip-Hop-Beat. Traurige Song auf einem Hip-Hop-Beat. Und da hätte es auch ein ganzes Album dazu geben sollen. Das hat er dann aber nicht veröffentlicht. Das ist jetzt heuer.
Wir danken wem auch immer dafür, dass er das nicht getan hat.
Das kommt ja zum 50er.
es ist ein sehr tolles Album. Das sind die Streets of Philadelphia Sessions, die heuer im Zuge vom Tracks 2 veröffentlicht wurden. Und das ist sicher das Beste von diesen 7 unveröffentlichten Alben, möchte ich nur sagen. Traurige Songs auf Hip-Hop-Beats, so würde ich das umschreiben.
Umgekehrt kann es auch nur einen geben, wenn es um die Frage geht, welche Rolle Elektronik eigentlich heute in der Salzburger Konzert- und Festivallandschaft spielt. Ich schaue wieder in Richtung neonfarbenem Hoodie.
Ja, wo soll man anfangen, wo soll man aufhören? Wenn man die elektronische Musik in Salzburg ein bisschen unter die Lupe nehmen will, dann muss man natürlich, landet man wieder, wie immer, mein Pullover sagt es schon oder schreit es schon heraus in leuchtenden Farben, man landet in den 90er Jahren.
Bist du mit dem Pullover wirklich, sie sehen den Pullover nicht, aber bist du mit dem Pullover tatsächlich wohin gegangen?
Ja, natürlich, okay. Das ist ja klar.
Aber die anderen auch.
Die anderen
waren ja auch so. Bin ich groß aufgefallen. Die haben nur gewundert, warum es kein Neon-Orange ist und kein Neon-Grün, sondern Neon-Gelb. Also die 90er Jahre, es hat da in Salzburg schon, wenn man das aus heutiger Sicht sieht, vielleicht sogar fast ein bisschen überraschend, schon so zwei Clubs gegeben, die da auch über die Stadt hinaus eine Bedeutung gehabt haben. Also als erstes muss man das Cave nennen. Das Cave, ein Bunker in den, ich weiß gar nicht, ist der Mönchsberg oder der Rheinberg jetzt wahrscheinlich den Rheinberg reingebaut, sozusagen ein Schutzbunker noch aus dunklen Zeiten, und der ist dann irgendwann reaktiviert worden in den 90er Jahren als Techno-Club, und das war wirklich für die auf diesen Sound gestanden sind, das war ja damals auch ein sehr rougher Sound, also das kann man auch weder mit Kraftwerk noch mit sonst was man heutzutage so aus wunderschönen Lautsprechern irgendwie hört, vergleichen, das war schon eher wie Punk, so von der Art und Weise, wie die Ohren da durchge Punkt worden sind, das war wirklich super laut, super schnell, super hart, aber die Größen der Szene, wie Marusha oder Umek, also Leute, die heutzutage beim Tomorrowland auf der Frontstage auftreten vor 70.000, 80.000 Leuten, die sind damals so als junge Wilde da irgendwie nach Salzburg gereist. Westbam hat mir immer wieder erzählt, wie genial nicht das war, wenn er im Cave auflegen konnte. Also das war schon ein Club, den man heutzutage so nicht mehr in der Stadt hat, das muss man auch dazu sagen, wo auch hunderte Leute reingegangen sind. Also wenn man im Cave mal so um 4, 5 in der Früh zur Peak Time sozusagen da drinnen war, da war da schon eine Energie auch an Menschen. Man hat gar nicht geglaubt, wie viele Leute da in diesen Bunker reinkommen können und reinpassen. Und es ist da wirklich abgeschickt worden und geraved. Das war ein sicher im Umkreis von wahrscheinlich bis Linz und München irgendwie der bedeutendste Techno-Club. Hat dann leider, ist dann ziemlich schnell abgesandelt, muss man sagen, und am Schluss hat man sich ja dann nur mehr an diese auch SN-Meldungen von irgendwie, dass das dann nur noch für irgendwelche rechten Umtriebe dann genutzt worden ist, und da hat er dann eigentlich ein Image gekriegt, das er so im Grunde genommen als visionärer Club in einer Zeit, wo es noch nicht überall Elektro-Festivals und Techno-Festivals gegeben hat, eigentlich gar nicht verdient. Der zweite Club ist das Loft, der Tribe Club. Das war so ein bisschen die ein bisschen entspanntere Version. Da ist so die Gruder und Dorfmeister Sound, so ein bisschen hausig, ein bisschen Drum and Bassig und so weiter. Aber alles sehr, sehr korrekt und eben nicht so auf die Plauze irgendwie. Der hat da eigentlich im Klausentor, wenn man sich da erinnert, das heißt immer noch Loft, wenn man dann vorbeifährt und man fährt durchs Klausentor, und da ist man reingegangen, dann hat es so Kavernen gegeben, eher ein bisschen wie im Cave, so eine Art Schwesterclub, aber eben völlig ungleiche Geschwister, weil da haben wirklich so die Wiener Superstars also zum Teil aufgelegt, also die ganzen Vienna Scientists, die da gegeben hat, Gruder und Dorfmeister, sind alle gekommen, haben da aufgelegt. Es war auch ein After-Hour-Club, wie man so schön sagt, das heißt, man hat aus welchem Grund auch immer bis 9, im Sommer habe ich das auch bis 10 erlebt, bis 10 in der Früh, 9 in der Früh, 10 in der Früh ist da aufgelegt worden.
Frühmesse, ne?
Ja, Frühmesse. Man ist dann rausgegangen, also im Sommer hat die Sonne geschienen und die Salzburger haben ein bisschen entgeistert angesehen, wenn man da rausgekommen ist irgendwie. Das waren, glaube ich, schon so legendäre Clubs, die eben gerade beim Loft, also das Cave, glaube ich, ist eher so als, wie soll man sagen, so als Anlaufstation für die deutschen DJs, die es damals irgendwie dann bald einmal gegeben hat, hat es eine Bedeutung gehabt. Der Tribe Club hat wirklich eine kreative Bedeutung gehabt, weil so ziemlich alles, was so an Synth-Pop und Elektro-Acts in den letzten 20, 25 Jahren aus Salzburg gekommen ist, die haben alle mal irgendwann im Loft aufgelegt oder da ihre ersten Platten gemacht.
Und sonst vielleicht ergänzen könnte man noch als reguläre Spielstätten, wo oft Elektronik-Partys sind oder stattgefunden haben, war fast Jazzy da beliebt und die AG natürlich, AG-Kultur. Ja.
Und im Jazzy sind sie dann wirklich Gastveranstaltungen, wo jedes Genre so seine eigene Gastveranstaltung einmal im Monat hat, wo auch eine ganz eigene Crowd dann sozusagen hinkommt.
und noch eine persönliche Betrachtung vielleicht aus den 90er Jahren noch witzig war, einfach auch zu sehen, wie dann plötzlich alle Freunde, die gerade noch sie mit mir Gitarrenmusik angehört haben, das eintauscht haben für eben elektronische Musik oder Hip-Hop, die Ski eintauscht haben
gegen Snowboard.
Das ist quasi simultan gegangen. Also der Tausch von der Musik ist auch mit dem Tausch vom Skigänger. Oder sie sind gar nicht mehr auf die Pisten. Das war nur die viel wahrscheinlicher Variante und haben nur noch Party
so gefeiert. Gleich zu Rave on Snow.
Ja, genau, sofort Rave on Snow, das war ja die Dorfdisco und dann eher solche Partys, die der Flo jetzt von Salzburg heraus beschreibt, aber ins Innergebirg verlegt.
Dieses Katholische, was du vorher schon beschrieben hast, mit den katholischen.
Aber das Rave on Snow müssen wir auf jeden Fall erwähnen, finde ich. Oder wenn wir über Salzburg und elektronische Musik sprechen, eine Veranstaltung, die sich interessanterweise, und das glaube ich unterscheidet sie von sehr, sehr vielen in Skigebieten sonst, die sich nicht vom Tourismusverband aus gegründet worden ist, sondern von deutschen DJs, die sowas wie eine Art, wie nennt man das, Weihnachtsfeier machen wollten.
Gastein, musst du mal das sehen. Wir haben nur gesagt, das war ein Gastein, ne?
Nein, das ist Salbach. Und sie haben ja zuerst nicht Salbach gefunden, sie sind in Tirol fündig geworden und dann so, glaube ich, ab 95 waren sie dann in Salbach und haben da wirklich das so ganz klein, da sind irgendwie 10 DJs, haben Party gemacht und sind dann Snowboarden gegangen, weil Ski gefahren ist man ja Mitte der 90er natürlich nicht mehr, wenn man cool war. Und das hat sich so ganz klein entwickelt und ist inzwischen aber, und da muss ich sagen, auch für Kenner wirklich ein Line-Up, das in ganz Salzburg du bei keinem anderen Festival so bekommst. Also wirklich eigentlich die für Feinschmecker, für Leute, die wirklich gute elektronische Musik hören wollen und einen guten Techno und da kommen die kommt die Creme de la Creme und spielt in den, ich muss jetzt fast despektierlich sagen, du als Pinzgauer weißt, was ich meine, diesen Dorfdiskus, spielen da in den Dorfdiskus, ja. aber auch auf Skihütten oder auf der Bergstation in Salbach, spielen die da auf 4 Tage lang und ich persönlich habe es leider noch nicht hingeschafft irgendwie, das hat wahrscheinlich auch einen Grund oder mehrere, warum man da irgendwie mit 45 nicht mehr hinkommt irgendwie, wenn man Kinder hat.
Ja, weil du mit deinen Kinderkraftwerk gehen musst.
Kinderkraftwerk. Aber das ist finde ich, ein Festival, das auch ein bisschen immer so als, die Techno-Deppen irgendwie so dargestellt wird und das aber für mich eine ganz interessante Genese hat, weil es eben, es gibt ja andere Festivals, wo der Tourismusverband einfach sagt, lassen wir die Nona irgendwie da drei Tage lang irgendwie was machen und dann kommen dann die Leute dazu. Aber das hat sich sozusagen eher von außen entwickelt. Und immer wenn man da irgendwie auch so Ansprechpersonen sucht, das ist irgendwie so ein bisschen dezentral.
Aber ist es nicht so, ich frage für einen Freund, dass auch bei Electric Love neben den großen Kommerznamen auch immer so kleine Inselchen sind, wo dann auch der Feinschmecker und die Feinschmeckerin fündig wird in so kleinen Nebenzelten?
Mitunter. Aber selten.
Also da hat mein Neffe einmal aufgelegt. Also stimmt das schon, was du sagst,
Clemens? Also es gibt schon so kleinere Stages, aber das Electric Love, glaube ich, ist insgesamt einfach anders angelegt. Das ist jetzt nicht irgendwie als Weihnachtsfeier von ein paar DJs, die mit sich selber feiern wollen. Und wenn ein paar von den Leuten, die gerade noch im Club irgendwie ausgetragen haben, irgendwie, wenn die mitfahren mit dem Bus, dann sind's gern dabei. Sondern Electric Love war ja immer als großes Event. Ist ein ganz schreckliches Wort, aber auf Electric Love passt es. Und ich glaube, dass das wirklich auch in der elektronischen Musik gibt es ja schon mehrere Sparten und ich meine, Electric Love bedient schon so die breiten, wirksame elektronische Musik.
EDM.
EDM,
ja. Wie gesagt, das ist die Hitparadenabteilung.
Ja, genau, und das unterscheidet es extrem von Rave on Snow, weil kein Mensch, der sich mit den Charts über elektronische Musik beschäftigt, würde irgendeinen DJ kennen, der sozusagen bei Rave on Snow auflegen würde.
In einem ähnlichen Sinn, wie ja auch bei den wiederbelebten Residenzplatzkonzerten ein Schwerpunkt auf Elektronik à la Paul Kalkbrenner ist. Ich glaube, das elektrische Line-Up für nächstes Jahr ist noch nicht
gibt's bekannt. Gibt es überhaupt?
Ich bin mir nicht sicher.
Weil nämlich letztes Jahr hat sie nur einen regulären Bandabend gegeben und der zweite wurde dann so elektronisch gemacht und diesmal sind es aber 2 Abende.
Okay.
Nur fehlt da, fehlt der große Act immer noch?
Na, Pizera und Jaus mit Ambros.
Ja, weg. Aber es hätte ja noch einen
Einer fehlt noch. Mir vorstellen, dass der schon wieder in die elektronische Richtung
Vielleicht wird es dann doch wieder dieses. Es soll noch einen internationalen Act geben, aber noch wissen wir nichts.
Okay. Ja, und es ist, man muss ja sagen, wenn wir jetzt schon über die Gegenwart reden, es gibt auch sowas wie einen Nachfolgeclub von diesem Loft, wo eben wirklich diese Art, die kreative Seite der elektronischen Musik zelebriert worden ist. Das ist der Heizkeller, das ist eine ganz kleine Räumlichkeit neben einem Rockhaus. Und da sind die damaligen Produzenten, machen sowas wie eine Art Clubabende, im wahrsten Sinne des Wortes, also buchstäblich Club. Du musst ein Clubmitglied sein und dann kriegst du den Newsletter am nächsten Samstag. Das ist so wie früher in Berlin mit irgendwelchen Flyern. Und da wird nach wie vor auch die neue Generation, also Leute, die sozusagen schon aus der zweiten oder dritten Generation der elektronischen Musik jetzt produzieren, die finden da noch eine Spielstätte und das ist aber alles sehr, sehr klein gehalten.
Produzieren, gutes Stichwort, weil man muss eben auch sagen, Salzburg ist auch ein sehr fruchtbares Land, was die Produktion von elektronischer Musik betrifft. Nicht nur Locations hat es da gegeben und im Zuge von meiner Recherche habe ich zu Hause jetzt eine CD gefunden, und zwar den ersten Elektronik-Land-Sample aus dem Jahr 2003, der nach wie vor herausgebracht wird und auch mit einem Preis vom Land verbunden ist. Aber 2003 ist jetzt doch schon ein paar Jährchen her und damals war die Szene auch schon sehr florierend und vital.
Ich entschuldige mich jetzt im Nachhinein dafür, dass ich jahrelang in dieser Jury gesessen bin von diesem Elektronikland-Preis als Ahnungsloser, aber ich weiß, warum diese Szene so florierend ist aus dieser Zeit, weil es natürlich die FH gibt. Und bei der FH mit Gianni Stiletto lange Zeit jemand am Werk war, der sich wirklich gut auskennt, ein super Musiker, ein super Elektronikmusik-Kennender. Und viele der Leute, die eingereicht haben für den Elektroniklandpreis dazu mal, also über viele Jahre, sind mittlerweile, ich glaube, der Lukas Lauermann, wenn ich mich recht erinnere, hat mir eingereicht, der mittlerweile irgendwie mir als Filmmusiker jetzt untergekommen ist. Ganz viele, die nicht unbedingt aus Salzburg stammen, aber die auf der FH diese Audio-Ausbildung, ich weiß nicht genau, wie die das Multimedia machen. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn man sozusagen diese technischen Möglichkeiten hat, mit der Kreativität gepaart. Da sind viele Leute von Salzburg aus oder von der FH in Buch Urstein, um genau zu sein, aus, dann in die Welt gezogen.
Auch Leute wie Dorian Concept.
Dorian zum Concept, ja, stimmt. Stimmt.
Haben die Klangkarussell, die fallen mir natürlich auch da ein, sind die auch da durch die FH-Schmiede gegangen oder sind die schon zu alt dazu?
Sicher, ob die da dabei waren, aber.
Salzburg ist es auf jeden Fall.
Ja.
Ja, einer, der es noch ohne die FH-Hilfe geschafft hat, guter Freund von mir, Stefan Obermeier, der sozusagen als 81er Jahrgang noch aus meiner Generation stammt und wirklich zu Hause jahrelang schon in den Jugendjahren im Kinderzimmer, Jugendzimmer, im eigenen Zimmer da geschraubt und dann es wirklich inzwischen geschafft hat zu goldenen Schallplatten, der mehr oder weniger jetzt mit Richard Dorfmeister eigentlich das, was früher Gruder und Dorfmeister macht, also Platten aufgenommen hat mit den damaligen Heron und der auch eigentlich aus Schwarzach und aus dem Salzburger Innergebirg heraus wirklich eine herausragende Figur der Wiener Elektronikszene geworden ist. Er würde sie wahrscheinlich jetzt nicht mehr sozusagen der Salzburger Szene zuordnen, aber der hat eben damals im Loft die ersten Gigs gemacht, die ersten eigenen Platten rausgespielt und eben auch bei diesem Loft-Sampler, der so parallel auch immer zum Elektronikland-Sampler einmal im Jahr herausgekommen ist, der ist auch so ein Beispiel, wie man mehr, dass man das einfach, der hat auch nie eine Band gehabt, ne? Der hat da nie irgendwelche Mitmusiker gebraucht, wir haben anderweitig zusammengespielt und gejammt, aber für diese Projekte hat er eigentlich niemand gebraucht, der hat es im eigenen Zimmer entwickelt und diese Akribie hat er heute noch in Wien und gehört sicher zu den herausragenden Persönlichkeiten der Wiener Elektronikszene.
Und hat er nicht auch, apropos Festspielhaus, immer wieder den Brückenschlag zwischen Elektronik und Klassik dann auch gewagt?
Genau, er hat dann immerhin auf dem Major-Label Universal hat er mehrere Elektronik-Alben rausgebracht. Das erste interessanterweise zum Mozart-Jahr 2006, also damals noch so mehr oder weniger schon so als Auftragsarbeit und dann ist Universal Music, eine der ganz großen Plattenlabels, eigentlich weltweit auf ihn zugekommen und er hat dann zu Mozart noch Beethoven Reloaded und verschiedenste, also da gibt es auch Prokofiev, coole Sachen, wo man wirklich merkt, wie moving und bewegend und wie sehr auch die klassische Musik nach vor tanzbar sein kann, sozusagen. Das sind schon so ein paar Beispiele, da könnte man noch sicher 3, 4, 5 andere rausnehmen, wo man sieht, in Salzburg hat sich schon etwas entwickelt, also unabhängig von der FH, sondern auch aus diesen Initiativen, die eben aus diesen damaligen Spielstätten hervorgegangen sind. Also schon sehr beachtlich,
finde ich. Als abschließende Runde könnte man vielleicht noch einmal ein bisschen internationaler werden und noch einmal schauen, ein paar Vertreter der elektronischen Musik erwähnen, die auch, glaube ich, sehr wichtig waren oder sehr ungewöhnlich waren. Und für mich hat es banal gesprochen und teilt sich quasi vielleicht elektronische Musik immer so ein bisschen in eine songorientierte Richtung und eine, die eher so klang- und Tanz, klangorientiert ist und tanzbar sein soll. Und bei dieser songorientierten hat es natürlich in den 90er Jahren Acts gegeben wie Portishead oder Morshiba oder auch die Björk natürlich, die da viel Innovation gemacht hat. Also oft Frauenstimmen, leidende, schmeichelnde Frauenstimmen auf entrückten Beats. Und dann andere Bands, die vielleicht einfach mal, die wir nur noch droppen müssen, einmal die Pet Shop Boys als Pop-Elektroniker oder die Schweizer Avantgardisten von Yellow.
Depeche Mode.
Natürlich, Depeche Mode. Depeche Mode ist, absolut, Depeche Mode ist natürlich die klassische Elektro-Pop-Band und der Flo ist ein großer Fan. Und
der Robi auch.
Ich auch, ich war auch mal auf einem Depeche Mode-Konzert, das war der 11. September 2001.
Jetzt führen wir neben Springsteen an und Depeche Mode ein, Clemens.
Und die sich, glaube ich, ja relativ direkt auf Kraftwerk zurückverfolgen lassen.
Ja, absolut. Und Depeche Mode ist ja... Oft ist es ja so, wie ich es vorher auch mit den Songwriter gesagt habe, auch bei Rockbands. Rockbands sind dann gerne einmal kurz ein bisschen elektronisch und entwickeln sich dann wieder zurück. Oder auch nicht. Radiohead ist ein super Beispiel, die immer innovativer und immer elektronischer waren, sondern sich nicht mehr zurückentwickelt haben.
Die übrigens
haben sich wieder zurückentwickelt. Und Depeche Mode ist auch andersrum. Das war immer eine Elektropop-Band, die auch mal gerne eine Rockband hätte sein wollen. Das haben wir auch beim letzten Mal, glaube ich, besprochen, oder beim vorletzten Mal. Eine Phase hatten, wo sie eher nach Grunge geklungen haben und dann danach ist es wieder cleaner geworden vom Sound her. Absolut. Also sehr spannend eigentlich, wie die Entwicklungen in unterschiedlichen Richtungen passieren, je nachdem von welchem Standpunkt aus man losstartet.
Stimmt, ja. Und weil sich in unserem Podcast alles auf Salzburg herunterbrechen lässt, es gibt auch ein Salzburger Elektronikprojekt, Roya, die haben gerade ihr zweites Album mit dem Schlagzeuger von Depeche Mode, mit dem Live-Schlagzeuger von Depeche Mode, Christian Aigner, herausgebracht.
Wunderbar. Und jetzt vielleicht noch eine kleine Fragerunde oder eine Raterunde zum Schluss. Wer kann denn die ganzen oder einen Großteil der elektronischen Subgenres aufzählen? Flo?
Elektronische Subgenres.
Mann.
Ja, Trip-Hop. Also, das ist ja schon Jazz.
Könnt ihr fortsetzen?
Ich würde mich da jetzt gern wie Kraftwerk seinerzeit der neuen technischen Möglichkeiten bedienen und sagen: Hilf mir, ChatGPT.
Big Beat, Chemical Brothers, oder?
Ja.
Fatboy Slim. Drum and Bass, Deep House, Melodic House, Progressive House, Progressive Techno.
Aber wir haben ja nur Zeit, oder? Vielleicht darf sie jetzt auch nur jeden dieser Stile einzeln erklären, vielleicht.
Nein.
Für unsere.
Das sprengt den Rahmen. Das gucken wir dann nach Google. Ja, genau. Mit dieser tollen Genre-Rate-Runde.
War wirklich unglaublich.
Word-Rap. wollen wir an dieser Stelle eine Klappe machen, würde ich sagen. Wunderbar, die Elektronik in Salzburg haben wir.
Fade-out vielleicht.
Ein Fade-out. wir machen wie immer den Hinweis. Und zuerst natürlich danke sehr fürs Zuhören. Alle, die jetzt zugehört haben, danke fürs Zuhören. Und wenn Sie mögen, liebe Hörerinnen oder Hörer, gibt es uns wieder in ein paar Wochen mit einer nächsten Folge vom Salzburger Podcast. Und bis dahin wünschen wir einen schönen Winter, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch. Und bei all der Feierlaune vergessen Sie bitte nie, Radioaktivität für dich und mich im All entsteht. Auf Wiederhören.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion: Robert Ingerhofer, Bernhard Flier, Clemens Panagel und Florian Oberhammer. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.de.